Willkommen bei Gesundheitskompott, ein Podcast des Fachbeirats für gendergerechte Gesundheit des Gesundheitsfonds Steiermark. Dies ist ein Podcast, der sich ganz der gendergerechten und fairen Gestaltung von Gesundheit widmet. Taucht mit uns ein in eine Welt voller Vielfalt und Facettenreichtum, in der wir zeigen, dass Gesundheit so bunt und divers ist wie wir Menschen selbst. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gesundheitskompott. Und in der heutigen Folge beleuchten wir das Thema Gesundheit aus einem ganzheitlichen Blick gesehen. Und wir schauen uns auch an, was bedeutet denn eigentlich Gesundheit? Was beinhaltet das für Bereiche? Und wie sieht das Ganze auch gendergerecht gestaltet aus? Über diese spannenden Fragen und mehr darf ich mit meinen beiden heutigen Gästen diskutieren und dem Ganzen auf den Grund gehen. Eva Adamer-König und Bernd Hadic, schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Wir bekommen ja heute dank euch Expertenwissen zur Verfügung gestellt, was sehr bunt und vielseitig ist, einfach aufgrund eures beruflichen Backgrounds. Aber für alle ZuhörerInnen wollt ihr euch vielleicht einmal kurz selber vorstellen und auch erzählen, was euer beruflicher Tätigkeitsbereich ist und wie vielleicht auch euer Zugang zu dem heutigen Thema ausschaut.
Mein Name ist eben Eva Adamer-König und ich leite das Institut für Gesundheits- und Tourismusmanagement an der FH Johann Eum in Bad Gleichenberg, das ist eine Zweigstelle. Und ich habe mehrere Studienprogramme über im Bachelor- und Masterbereich und eines davon ist speziell für Gesundheitsmanagement und Public Health. Das heißt, ich bilde junge Leute im Bachelor und auch im Masterbereich hauptsächlich in diesem Bereich aus. Und wie bin ich zu dem Thema gekommen? Vielleicht, mein Grundstudium ist auch Medizin und ich bin sozusagen damals vor vielen, vielen Jahren eine Medizinerin auf Abwägen gewesen, weil ich sozusagen nicht die normale Ärztekarriere eingeschlagen habe, sondern mich zuerst einmal wissenschaftlich mit Grundlagenwissenschaften befasst habe, dann einen Abstecher, einen langjährigen in die Weltraummedizin gemacht habe. Und über das eigentlich, das hört sich jetzt komisch an, aber die Weltraummedizin mit ihren telemedizinischen Möglichkeiten und Datenübertragungen aus dem Weltraum war dann mein Einstieg in Public Health, weil da eben Tools benutzt wurden, die, wie ich mir damals auch dachte, okay, das könnte im öffentlichen Gesundheitswesen einmal brauchbar sein. So ist es mittlerweile. Und ich bin dann über den Weg aus dem Ausland zurück nach Österreich, habe dann im öffentlichen Gesundheitswesen gearbeitet, 5 Jahre lang in einem Regierungsbüro, habe dadurch diesen Bereich kennengelernt und mir war es immer ein Anliegen, Kapazitäten in dem Bereich aufzubauen. Das war vor 30 Jahren eben noch nicht selbstverständlich, dass es Public Health Experten gegeben hat. Wir haben dann Stipendien damals in die Wege gerufen und letztlich war es eben ein Ziel, irgendwann eine Ausbildung in dem Bereich zu etablieren. Und die FH Johann Eum hat mir dann vor 20 Jahren die Möglichkeit geboten, dies zu tun. Und so bin ich jetzt, wo ich bin.
Hört sich sehr, sehr vielfältig an und sehr vielseitig. Also viele Fragen von meiner Seite. Bernd, magst du mal kurz von dir erzählen?
Ja, von meiner Seite auch. Auch ich bin ein Exot. Es kreuzen sich die Wege mit unserer heutigen Interviewpartnerin, mit der Eva. Und zwar war mein Beginn auch in der Weltraummedizin. Ich bin der Nachfolger von Eva auf dem Institut für Weltraummedizin an der Uni Graz. Komme also aus der Physiologie, bin dann in die Ausbildung für innere Medizin gewandert über ein Forschungsprojekt der Physiologie und bin jetzt dort angekommen, wo es mich medizinisch gar nicht gibt, wo ich mich aber doch sehr wohl fühle, nämlich rein in der Lebensstil- und Vorsorgemedizin. Leite seit 17 Jahren mit viel Engagement und hoffentlich auch mit viel Erfolg die österreichweit größte Einrichtung, die sich ausschließlich mit Lebensstil und Vorsorgemedizin beschäftigt, in der österreichischen Gesundheitskasse, das Gesundheitszentrum für Vorsorgemedizin, wo ich Lebensstil verschreibe. Ja, meine Motivation war die Ausbildung auf der Med-Uni Graz in der inneren Medizin, da hauptsächlich in der Nephrologie. Und da war ich hauptsächlich in einem sehr intensiven Bereich tätig. Das war die Dialyse, also die Blutwäsche, Nierenkrankheiten. Und die Hälfte der Leute, die an der Dialyse landen, sind Patienten mit Bluthochdruck und mit Zuckerkrankheit. Also Krankheiten, die man mit Lebensstilmaßnahmen gut beeinflussen oder gar verhindern kann, die man gut erkennen kann, auch vorsorglich erkennen kann, die man schlussendlich gut mit Medikamenten behandeln kann, also Leute, die an der Dialyse landen aufgrund dieser Erkrankungen, sind 10, 15, 20 Jahre, haben nichts von dieser Krankheit gewusst oder sie sind nicht gut beraten, begleitet worden oder sie sind auch schlecht behandelt worden. Und das war mein medizinischer Anspruch, in die Vorsorge zu wechseln.
Sehr interessant, dass sich eure Wege eigentlich gekreuzt haben und jetzt hier wieder kreuzen. Also wir haben hier ein paar Synchronizitäten sozusagen. Und ihr seid ja beide auch Mitglieder des Fachbeirats für gendergerechte Gesundheit. Das heißt, wir haben hier auch wieder einen gemeinsamen Konnex. Wenn wir uns jetzt den Begriff der Gesundheit einmal genauer anschauen, was bedeutet denn eigentlich Gesundheit?
Perfekt an. Ich nehme an, wir haben ein ähnliches Bild von der Gesundheit, sonst hätten wir heute beide nicht da sitzen. Oder es hat uns schon immer interessiert, das eben nicht das medizinische Bild allein zu sehen, sondern die Gesamtheit der Dinge, die die Gesundheit beeinflussen kann. Und ich kann mich erinnern, mein erstes Fach, wo ich richtig hellhörig geworden bin, wie ich studiert habe, war die Sozialmedizin. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist es ja eigentlich, ja. Eben die Umwelt, die Personen, wie leben die, wie lieben die, wie lernen die, wie lachen die, alles mit L, Gott sei Dank. Aber wie leiden die vielleicht auch, ja. Und mir war damals schon klar, dass das nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist. Und ich nehme an, Birnt, das ist auch so gegangen.
Ja, im Schluss, also ich bin Spätberufener, die Sozialmedizin war ja bei uns im Studium durchaus ein Orchideenfach, das nicht unbedingt beliebt war, so gut es auch war und so viel ich jetzt davon gelernt habe. Und ich bin im Umweg dazu gekommen, nämlich ich bin klassisch ausgebildeter Mediziner, wenn ich so sagen darf, bis hin zur Intensivmedizin, Notarzt, auch auf der Dialyse und auf der Intensivstation war ich Herr über Leben und Tod mit Medikamenten und mit Apparaten. Und aus diesem gesamten Wissen heraus bin ich jetzt runtergebrochen auf das, was ich leidenschaftlich gern verschreibe, Lebensstil, weil da ist so viel Kraft drinnen. Und als Individualmediziner habe ich dann jetzt in dieser Tätigkeit, in dieser leitenden Funktion, habe ich sehr, sehr viel von Public Health gelernt. Ich bin noch immer Individualmediziner. Das heißt, ich berate die Leute, aber da musst du sehr viel Public Health Wissen im Hintergrund aufbauen, um den Leuten dann individuelle Beratung zukommen zu lassen, weil ich glaube, viele von uns, und ich nehme mich da vorweg, möchte den Menschen Gutes tun, aber dieser Wunsch ist nicht immer, also gut gemeint, ist nicht oft gut getan, und gerade in der Vorsorgemedizin, wo du mit gesunden Leuten zu tun hast oder Leute, die sich gesund fühlen, ist auch ein gewisses Verunsicherungspotenzial da. Das heißt, Gesundheit ist viel mehr als Medizin, und die Medizin, auch die Ausbildung der Medizin, ist so, dass oft ein Diagnosekübel über einen mehr oder weniger hilflosen Nicht-Patienten oder Patienten drüber gestülpt wird. Es wird viel gemessen und gemacht, und diese Person, die sich eigentlich gesund fühlt, geht dann verunsichert raus, weil das eine oder andere nicht gepasst hat. Ja, und auch in dem Bestreben, Gutes für die Menschen zu tun, ist dieses Verunsicherungspotenzial bei den Gesunden wesentlich und wichtig. Und das habe ich eben jetzt in dieser Funktion, die ich jetzt seit 17 Jahren begleite, erst lernen müssen, um das Wissen der Sozialmedizin im neuen Jargon in Public Health auf das Individuum runterzubrechen. Ja. Klassisches Beispiel, wenn ich gleich anführen darf, ist männlich wie weiblich. In der Vorsorge sehr prominent ist PSA-Screening oder Mammographie-Screening bei der Frau und beim Mann. Vermeintlich, um Krebs früh zu entdecken. Das ist schon ein gutes Werkzeug, aber die Leute sollen wissen, was die Limitationen davon sind. Nämlich, dass auch Gesunde sich durch diese Maßnahme verunsichern werden können und damit vielleicht auch einen möglichen Schaden, wenn es auch nur ein emotionaler Schaden ist, dass Folgeerscheinungen, dass Sorgen, dass Ängste entstehen, die dann nicht zutreffen. Ja, und das gehört kommuniziert, und das lernen wir in der Medizin nicht. Das habe auch ich lernen müssen, und das lernst vom Public Health Aspekt heraus.
Was genau Public Health bedeutet, das schauen wir uns im Anschluss gleich an. Ich habe noch ein paar Fragen zum Thema Gesundheit beziehungsweise auch zum Thema Ganzheitlichkeit. Dieses Stichwort Ganzheitlichkeit kommt ja jetzt immer mehr auf, das im Kontext von Gesundheit gebraucht wird. Aber was aus eurer Sicht bedeutet es denn eigentlich jetzt konkret? Was heißt ganzheitliche Gesundheit?
Naja, ganzheitlich heißt, dass man eben nicht nur den Menschen allein, nur von seinem genetischen Material und so her betrachtet, natürlich auch von den Lebensumständen, sondern gehört eben die ganze Umwelt dazu. Das ist jetzt vielleicht schon ein Vorgriff auf das Regenbogenmodell, ja. Wie lebt der Mensch, wo lebt er, welche Umweltbedingungen hat er, wie sind die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, ja. Und das wäre für mich ganzheitlich, ja. Also körperlich, geistig und soziale Gesundheit, das gehört alles zusammen. Das wäre für mich der Begriff der Ganzheitlichkeit.
Also die Medizin trägt ja zur Gesundheit, die klassische Medizin, nur 10-20% bei. Also viel mehr bedeutet, das, was ich mache in meinem Beruf, ist Verhaltensprävention. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, berate ich bestmöglich, wo ich glaube, dass ihr Lebensstil nicht gerade gesundheitsförderlich ist. Aber viel kräftiger ist das, wo Eber tätig ist, in der Verhältnisprävention. Ja, also gesunde Umwelt, worüber wir dann sprechen werden. Was in der ganzheitlichen Betrachtung schon für mich bedeutsam auch ist, ich bekenne mich und bin sehr gerne wissenschaftsbasierter Mediziner, komme eben auch aus der Physiologie. Was für mich so spannend ist, ist, dass wir jetzt in der westlichen, nennen wir es technisierten Medizin, die Welt neu entdecken, die in ganzheitlichen Betrachtungsweisen eh schon lange bekannt ist, aber jetzt können wir es endlich messen und damit glauben wir es auch. Ja? Also der jetzige Lehrstuhlinhaber auf der Physiologie, Nando Goswami, ist indischstämmig, ja, warum ich das sage, er macht jetzt Indian Days und auf einmal Ayurveda-Medizin oder Yoga, wir können jetzt messen, dass das das Immunsystem beeinflusst, dass das den Stoffwechsel beeinflusst und auf einmal poppt das auf. Nobelpreis 2016 war Autophagie, was ist Autophagie? Fasten, ja, überall kommt das jetzt raus und jetzt, wo wir es messen können, glauben wir es im Westen auch und ist da der eine oder der andere Boom, also ich lerne schon mit dem wissenschaftlichen Auge über den Tellerrand der westlichen Medizin drüber zu schauen. Ja, was für mich eine zweischneidige Geschichte ist, das gebe ich zu, ist in der ganzheitlichen Betrachtung, gebe ich auch dem in meinem Fall Nicht-Patienten die Verantwortung zurück. Also es ist sehr gerne in der Medizin momentan bei uns, auch in unserer Kultur, dass die Menschen so leben, wie sie wollen und dann dem Arzt, der Ärztin das hinschmeißen und der soll wieder aufräumen und das geht in vielen Fällen nicht. Also das, was ich verschreibe, ist Hilfe zur Selbsthilfe in dem Wissen, dass ich halt aus dem über Tellerrand hinausschauen lerne. Aber da ist unheimlich viel Kraft drinnen. Ja, ich möchte euch und die Zuhörerinnen nicht mit Studien quälen, aber 80% der Todesursachen oder 75% der Todesursachen sind lebensstilabhängig. 50-80% vom Bluthochdruck sind lebensstilabhängig. 30-50% von Krebserkrankungen sind lebensstilabhängig. Also da ist schon viel Kraft drinnen, was der Mann, die Frau selber für die Gesundheit tun kann. Ja. Und drei Risiken kann man nicht nehmen. Das Geschlecht, dass wir älter werden und die Genetik. Ja. Nachdem es die Ausbildung für Vorsorgemedizin nicht gibt, habe ich mir diese Ausbildung zusammengestolpert und habe halt auch Ernährungsmedizin und Genetik und Umweltmedizin dazu gemacht. Die Genetik ist schon der Bausatz, aber was wir daraus machen, die Epigenetik ist viel, viel mehr wert und viel einflussreicher als das, was vorprogrammiert ist. Also es ist oft eine Entschuldigung der Leute, ja, dass das eben in der Familie vorkommt, aber ob die eine Krankheit bei dem einen oder der einen auftritt, ist schon auch viel Selbstverantwortung. Und das sehe ich auch in der gesamtheitlichen Betrachtung. Und da kann ich die Leute, die Patienten, die Gesunden, nicht links vorne lassen, sondern die gehören auch positiverweise in die Verantwortung genommen.
Wie du sagst, also das Potenzial ist eigentlich sehr, sehr groß, das man hat, um die Dinge zu beeinflussen und das in sämtlicher Hinsicht, also nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern genauso auf mentaler oder seelischer Ebene. Da, glaube ich, ist ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial für einen selber auf individueller Ebene vorhanden und letzten Endes auch auf gesellschaftlicher Ebene. Eva, du hast ganz kurz das Regenbogenmodell angesprochen. Magst du vielleicht darüber erzählen, was uns das auch verdeutlichen soll?
Mhm. das Regenbogenmodell, also das muss man grafisch sich so vorstellen, eben wie einen Regenbogen mit verschiedenen Farben. Innen drin ist ein kleinerer Kreis und dann die Kreise Größe in unterschiedlichen Farben. Innen drin ist der Mensch sozusagen. Ganz innen ist das die biologische Ebene, die körperliche Gesundheit und die genetischen Faktoren. Dann kommt sozusagen das emotionale und mentale Wohlbefinden drüber, die psychologische Ebene. Dann kommt die soziale Ebene drüber. Eben soziale Beziehungen, Unterstützungssysteme, Gemeinschaftsstrukturen, derlei Dinge. Dann kommt sozusagen die Umwelt drüber als maximaler, größter Teil, in dem wir da drinnen uns befinden. Nicht in der Auswirkung vielleicht, also ich sage nicht, dass da die Auswirkungen jetzt überall gleich oder sind unterschiedlich, auch je nach Mensch. Die Umweltfaktoren, Lebens- und Arbeitsbedingungen, Zugang zu Ressourcen, wo lebe ich, wie sind die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Das alles wird immer als Regenbogenmodell bezeichnet, weil es sich grafisch sehr gut für die Menschen darstellen lässt, wenn man Menschen darüber aufklärt. Und das ist eigentlich von Dahlgren und Whitehead. Und das wird eben jetzt sehr gerne angewandt und übernommen, weil es einfach den Menschen sehr einfach erklären kann, wo sie sich befinden, was welche Rolle spielt und was alles beeinflussbar durch sie selbst ist oder eben unter Umständen auch nicht beeinflussbar.
Ich finde es veranschaulicht auch gut, wo kann ich selber für mich ansetzen, weil es muss ja nicht immer auf körperlicher Ebene angesetzt werden. Ich muss jetzt zum Beispiel mehr Sport machen, wenn ich sehe, dass ich zum Beispiel meine mentale Gesundheit auch verbessern könnte und das für mich sich gerade stimmiger anfühlt. Also ich finde es verdeutlicht ganz gut, welche Komponenten die Gesundheit eigentlich beeinflussen und wo man ansetzen kann für sich selber letzten Endes auch. Wo würdet ihr das, was wir jetzt besprochen haben mit Thema ganzheitlicher Gesundheit, auch dieses Regenbogenmodell, das Ganze aus der Gender-Perspektive so ein bisschen anschauen. Was ist da eure Meinung dazu?
Ich glaube, der Bernd hat das eh schon erwähnt, dass eigentlich das Geschlecht selbst auch eine Rolle spielt bei der Entwicklung von Gesundheit und Krankheit. Logischerweise, das ist ein Faktor, der sich eigentlich durchzieht. Und zwar insofern, natürlich der biologische Unterschied, der medizinische, das gibt es ja auch die Gendermedizin, oder es wird immer mehr jetzt, Gott sei Dank. Aber letztlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel die Arbeitsebene oder Arbeitsbedingungen hernimmt, die sehr unterschiedlich sind für Männer und Frauen, wiederum bezogen auf die ökonomische Ebene, weniger Verdienst bei den Frauen, Altersarmut bei Frauen etc. Oder mehr Bewegungsapparatschädigungen bei den Männern, weil sie schwerer arbeiten. Also der Geschlechteraspekt zieht sich aus meiner Sicht eigentlich durch alle Bögen des Regenbogens, oder Bernd?
Kann ich voll und ganz zustimmen. Ich meine, wir werden ja dann in den folgenden Episoden auch noch über Mädchengesundheit reden und ich darf dann ja auch noch über Bursch- und Männergesundheit sprechen. Und da werde ich darlegen dürfen, dass die Männer in der Gesundheit zumindest nicht das starke Geschlecht sind, sondern üblicherweise das schwache Geschlecht aufgrund ihrer genetischen Voraussetzungen, aber auch aufgrund ihrer gewissen Ignoranz vor dem eigenen Körper. Ja, sie werden schneller krank oder sie kommen erst später zum Arzt. Ihr Lebensstil ist, wenn ich jetzt so schwarz-weiß denken darf, Männer, Frauen, sie ist nicht so gesundheitsorientiert. Das kommt dann in der sechsten Episode, wenn wir das hören. Aus der medizinischen Seite auch noch ist das ein Ungleichgewicht, dass manche Krankheiten Männer oder Frauen zugeordnet werden. Also es gibt Krankheiten, die sowohl in der Männerwelt unterdiagnostiziert sind, viel mehr aber in der Frauenwelt. Also klassisches Beispiel, Herzinfarkt ist typisch männlich geprägt, Osteoporose ist weiblich. Und es gibt genauso Männer mit Osteoporose, spät diagnostiziert, und wesentlich mehr Frauen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die aufgrund fehlender oder anderer Symptomatik oder auch aufgrund fehlender Patientenschulung, Patientenwissen auch gar nicht in diese Richtung denken. Ja, also insofern ist da schon in beiderlei Richtung auch die Informationsquellen. Und das sehe ich halt, ich kann es hier wiederum wiederholt in der Vorsorge individuell ansprechen, aber ungleich mehr ist vom gesunden Kindergarten über die gesunde Schule bis zu den gesunden Betrieben, die Verhältnisprävention im Public Health, gesunde Gemeinde, dass diese Themen angesprochen werden und dort auch in diesem Fall eben zumindest als Kreislauferkrankungen Frauen sensibilisiert werden, dass auch das ihnen passieren kann und nicht nur Männern. Ja. Und da kommt eben sehr viel meines Erachtens auch auf die Schulung der Ärzte, Ärztinnen zu in Richtung Risikokompetenz, Risikokommunikationsschulung, ja, dass die Leute, die sich dem Arzt, der Ärztin preisgeben, dass die auch wissen, worum es geht. Ja, und da gibt's auch wieder Unterschiede. Der Mann, der üblicherweise mechanistisch Reparaturmedizin einfordert, und die Frau, die sehr gerne sich selber und auch von den Ärzten in die eher psychische Schublade gesteckt wird. Und bei Männern ist die psychische Ebene schwieriger anzusprechen und bei den Frauen vielleicht eher die körperliche Ebene. Und da diese Grenzen können aufgebrochen, aber da ist Asche durchaus auf das Haupt meiner Standesgruppe. Da müssen wir auch viel dazu lernen noch.
Ja, dazu werden wir, wie du auch ganz richtig gesagt hast, in den nächsten Folgen noch ganz viel hören und aus verschiedenen Bereichen auch noch beleuchtet, was das Ganze natürlich sehr, sehr spannend macht. Vielleicht schwenken wir jetzt mal zum Thema Public Health, weil das ja schon ein paar Mal gefallen ist. Was genau bedeutet denn Public Health?
Ja, also den Namen übersetzen würde, heißt er ja öffentliche Gesundheit. Das ist nicht auf Deutsch, aber das öffentliche Gesundheitswesen zumindest ist schon ein bekannter Begriff, ein Anglizismus hier, der sich durchgesetzt hat, auch bei uns. Das heißt, es handelt sich, oder man beschäftigt sich mit Dingen, die die Gesundheit der gesamten Bevölkerung zum Beispiel berücksichtigen. Im Sinne von, es werden unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auch zum Beispiel angeschaut, es werden Gesundheitsberichte geschrieben. Aufgrund solcher Studien oder Gesundheitsberichte sollen dann Maßnahmen getroffen werden, auf politischer Ebene zum Beispiel, ja, die sich eben mit der Prävention von Krankheiten beschäftigt. Wie kann ich etwas machen, damit die Menschen weniger an etwas erkranken? Oder eben auch die Gesundheit zu fördern, also vorher schon einzuwirken, bevor die Menschen krank werden. Und insgesamt die Lebensqualität auch zu verbessern dadurch. Und das heißt, Gesundheitsrisiken in der Bevölkerung sollen entdeckt werden und daraufhin sollen auch zum Beispiel geeignete Interventionen, Maßnahmen getroffen werden, um hier Verbesserungen zu erzielen. Spielt natürlich absolut in die politische Ebene hinein und nachdem Gesundheit ja ein intersektoraler Bestandteil ist, also in viele Sektoren hineinwirkt, bedarf es eigentlich immer der Anstrengung von mehreren Politikfeldern, damit diese Dinge dann verwirklicht werden können. Die Gesundheit ist eben nicht so ein Stand-alone-Ding, sondern das wirkt in so viele Bereiche hinein. Und deshalb ist Public Health eigentlich eh für mich ein sehr guter Begriff. Ob die Bevölkerung das wirklich so gut versteht, weil wir sind ja da jetzt in einer Blase sozusagen. Ja, wir verstehen uns alle, wenn wir darüber sprechen. Aber wie bringt man die Bedeutung dieser Dinge nicht nur in die Bevölkerung, sondern auch in die Politik ein?
Ja, das frage ich mich auch eigentlich, wo genau dieser Ansatz in unserem Gesundheitssystem schon gelebt wird und wo nicht. Also, weil ich kann mir vorstellen, so wie du das jetzt auch erklärt hast, was Public Health eigentlich alles beinhaltet, so ganz habe ich nicht das Gefühl, dass es überall schon Einzug gehalten hat, dieses Denken.
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich passiert, sogar bei uns in den Bundesländern wahrscheinlich unterschiedlich, weil es meistens von den oder viel von den Politikern abhängig ist, auch von Budgets und so. Aber letztlich, es kommt auch immer darauf an, wer das einfordert. Ja? Wenn das jetzt zum Beispiel die Ärztekammer Sachen einfordert, ist das was anderes, als wie wenn irgendein Gesundheitsförderungs-NGO etwas einfordert. Ja? Das sind auch wieder standespolitische Dinge, so zumindest in Österreich. Ich glaube, da ist da mehr im Geschehen, weil ich bin nicht mehr in der Ärztekammer.
Ja, also mein Herangehen, das kommt jetzt aus einem ganz anderen Bereich, als Umweltmediziner, ist auch in der derzeitigen Diskussion über die planetare Gesundheit. Was ich als Sukkus herausnehme, ist, was vermittelt werden kann, und das ist auf unterschiedlichen Ebenen, was gut für mich ist, ist auch gut für den Planeten, ja, in diesem Zusammenhang. Und da könnte man meines Erachtens sehr viel relativ einfach, nennen wir es auch, ohne große Budgets und ohne großes Geld und auch ohne großen politischen Willen bewegen, wenn man die Leute gewinnt. Ja? Und aus der Risikokommunikation heraus, eins der größten Probleme ist permanente Angstmache. Wer Angst hat, wenn man Angst mit Angstrhetorik kommt, machen die Leute zu. Und wir können die Leute mit unserem ganzen, nennen wir es jetzt technisch Public Health Wissen, können wir die Leute nur gewinnen, wenn sie daraus einen individuellen Nutzen haben. Ja, und das ist mein Herangehen, dass das Wissen, das noch geringe und immer größer werdende Wissen von mir als Public Health umsetzen zu können, wo ich halt arbeite. Man kann es jetzt da positiv oder negativ sehen, dass, was zumindest in meinem Bereich noch immer ist, ist, das ärztliche Wort gilt noch immer. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt, ja. Aber es ist ein Unterschied, ob der Arzt, die Ärztin sagt, ich möchte, dass du zum Rauchen aufhörst, oder ob das in der Zeitung steht oder ob das ein Politiker sagt. Und in positiver Weise könnten wir von der ärztlichen Seite her, es gibt durchaus viel Kritik auch am ärztlichen Stand, das darf auch sein, aber da könnten wir das ummünzen. Ja, das kleines Beispiel, wenn ich das anführen darf, weil es eben meine Arbeit hier in der österreichischen Gesundheitskasse betrifft, und was für mich eine kleine, aber feine Verbindung zwischen der individuellen Medizin ist und dem Public Health Aspekt ist, mein Medikament, was ich jedem verschreibe, ist Bewegung. Bewegung ist das Medikament des 21. Jahrhunderts, weil es in vielerlei Hinsicht geht. Es geht in Richtung Stoffwechsel, in Richtung Bluthochdruck, in Richtung Krebs, in Richtung Immunsystem, in Richtung Knochengesundheit, in Richtung psychische Gesundheit. Also ich verschreibe das mit ganzem Herzen täglich. Und in dem von mir geleiteten Gesundheitszentrum hat von der Sozialmedizin Graz eine Kollegin einen Fragebogen ausgeteilt und dort nur die Leute abgefragt, wovon hängt es ab, ob ihr in eurer Freizeit Bewegung macht. Ja? Und es ist herausgekommen, es hängt davon ab, von der Verfügbarkeit, also ob es einen Radfahrstreifen gibt, ob es Gehwege gibt, von der Sicherheit, von der individuellen Sicherheit. Ja? Also die Leute gehen zu Fuß und fahren Rad, wenn sie nicht Angst haben müssen, dass zusammengeführt werden. Und da schließt sich wieder der Kreis, auch von der Vorbildwirkung. Also wenn der Chef im Radl kommt, ja, dann ist man auch motiviert, und dass ich, nicht weil ich so toll bin, aber ich gehe bewusst provokant, sage ich positiv formuliert, jeden Tag mit meinem Fahrradhelm durchs Wartezimmer, und ihr möchtet nicht glauben, wie viele Leute, und er liegt da hinter mir auch, sehr prominent in meiner Ordination, und es vergeht kein Tag, wo das nicht nonverbal anerkannt wird, ja, und damit mit der Wirkung verschreibe ich schon etwas, ohne dass ich das den Leuten als Medikament verschreibe, und da können, glaube ich, relativ einfach auch Public Health Maßnahmen umgesetzt werden, ja. Und die Zeit dafür ist jetzt reif, ja. Gerade eben individualisierter, motorisierter Verkehr gegenüber zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren, ja. Also da tun wir uns und unserer Gesellschaft und unserer Gesundheit was Gutes. Und so sehe ich meine Mission, mein Public Health Wissen umzusetzen, ja, weil ich weiß, die politischen Mühlen sind träge und langsam. Das, also, darauf möchte ich in meinem Engagement nicht nur warten.
Aber vielleicht, wenn ich da was dazu fügen darf, das ist natürlich gut so, der Arzt als Motivator, das funktioniert wirklich am besten, das weiß man aus Studien. Aber zusätzlich braucht es dann diese infrastrukturellen Veränderungen. Und wir haben hier mit Gemeinden ein Projekt gemacht. Ich mache im Rahmen dieser Ausbildungen, also wir haben auch ein Forschungszentrum angeschlossen, und wo wir Geld und Mittel für Forschungsprojekte. Und wir haben ein Projekt gemacht, das ist Movefluencer, also so wie Move bewegen geschrieben, Movefluencer. Und wir haben in Gemeinden Walking Buddies ausgebildet, die sozusagen zuerst sind wir mitgegangen, also Mitarbeiter von mir, die haben denen das gelernt, wie man richtig geht oder läuft, und so kleine Gesundheitsschulungen. Und dann haben wir geschaut, dass dieser Walking Buddy diese Lauf- und Wander- und was auch immer Truppe weiter betreut. Und das hat wirklich gut funktioniert, muss ich sagen. Und gleichzeitig haben wir erhoben in den Gemeinden, für die Gemeinden, was an Verbesserungen notwendig wäre, damit die Leute eben zu Fuß zum Supermarkt gehen oder mit dem Rad dorthin fahren. Also das sind, und man muss sagen, das geht alles, weil wir sozusagen dank des Gesundheitsfonds viel Geld bekommen haben, das umzusetzen, und die Gemeinden nichts aufwenden mussten, also in der Erhebung. Ja. Aber es waren alle schwer begeistert da, nicht? Und in einigen Gemeinden wird das auch weiter umgesetzt. Inwieweit Infrastruktur, weiß ich nicht, aber zumindest die Walking Buddies gibt es noch immer. Und das war ein schönes Beispiel, wie das funktionieren könnte. Ja. aber da muss eben Geld in Sofortprojekte hineingesteckt werden und so weiter und so fort.
Kann ich auch von meinem beruflichen Umfeld nur bestätigen. Also ich sitze im wissenschaftlichen Beirat für Styria Vitalis. Das ist also eine steirische Institution, die eben so gesunde Gemeinden und gesunden Kindergarten macht. Und auch dadurch hier wird sehr viel in die Hilfe zur Selbsthilfe investiert, ja, im Ausbilden von Bewegungsbetreuern. Und da habe ich große Hoffnung. Und das hat nichts mit der Medizin zu tun, ja. Also das Resultat ist das Thema unseres heutigen Tages, nämlich ganzheitliche Gesundheit. Aber das hat nichts mit Medizin zu tun. Was mir sehr leid tut, aber da, ich kann es nur immer wieder ansprechen, ist, und das soll man sich aber schon zergehen lassen. Ich glaube, ich bin der Überzeugung, das sage ich ja vor Stakeholdern, wenn sie mich fragen und mir zuhören, nur es ist genug Geld im Topf, es ist genug Geld im System. Es wird in Österreich nur 3% an Gesundheitsausgaben werden in die Prävention gesteckt. 97% sind in der Reparaturmedizin, in der kurativen Medizin, im Hinterherhetzen von Krankheiten. Das heißt, wir haben jetzt, nennen wir es, Gesundheitsprobleme, ja, das ist evident. Aber ich glaube, dass es nicht, wenn der Wille da ist, ist es kein finanzielles Problem. Es ist genug Geld im System. Wir müssen alle lernen, nicht Krankheiten hinterherzurennen, sondern vorne dabei zu sein, um Krankheiten hinauszuzögern oder im besten Fall auch zu verhindern.
Ihr habt es eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht, was Ganzheitlichkeit letzten Endes bedeutet, nämlich, dass man eigentlich auf mehreren Ebenen ansetzt. Und so wie du gesagt hast, Bernd, prinzipiell wäre ja die Information und das Wissen da und letzten Endes auch die Finanzierung. Man müsste sie nur in der richtigen Art und Weise einsetzen, beziehungsweise die Ressourcen in die richtige Richtung bündeln und jetzt eher in die Vorsorge und in die Prävention zu gehen, als in die Reparaturmedizin, wie du sagst, weil wenn wir uns jetzt nochmal das Regenbogenmodell vorstellen, es gäbe ja genug Ansatzpotenzial oder wo man weiß, in welchen Bereichen kann man ansetzen, die alle dazu beitragen würden, dass ein Mensch gesünder agiert und sich gesünder verhalten kann. Und wie ihr das auch gut beschrieben habt, eigentlich zwei Seiten, einfach, dass die Bedingungen vorhanden sind, also die Ressourcen, die Strukturen, dass ich Bewegung in Anspruch nehmen kann und dann aber auch auf individueller Ebene anzusetzen und auch die Eigenverantwortung an die Menschen auch zurückzugeben und zu sagen, tun musst du es selber. Wir stellen gewisse Ressourcen und Strukturen zur Verfügung, aber ins Tun kommen müssen wir letzten Endes alle auf individueller Ebene.
Ja, also da darf ich mir nur wünschen, mehr auf Eber und diese Fachexperten hören zu dürfen als auf Individualmediziner, ja, weil da ist wirklich enorm viel Kraft drinnen, gerade wo vielleicht das nicht zurückgespiegelt werden kann, sondern wo man schon die Hand von Public Healthern braucht und von Multiplikatoren, ist meine größte Sorge, weil ich dort auch ein bisschen tätig bin, das ist Kinder- und Jugendgesundheit, weil die Kinder und Jugendliche von heute sind die Patienten von morgen. Und da ist gerade mein Medikament Bewegungsmangel ist ein riesiges Problem in der Gesundheit der Jugendlichen. Wir bewegen uns alle zu wenig. Nur 50% der Erwachsenen erreichen das WHO-Ziel, aber bei den Jugendlichen nur 25%. Das heißt, 75% der Jugendlichen bewegen sich zu wenig und die haben jetzt nicht unmittelbar den Ansatz der Gesundheit, weil sie sind ja jung und gesund. Warum sollen sie das tun? Und da bräuchten sie schon positive Wegweiser aus dem Public Health Sektor. Und das wäre für mich tatsächlich die Investition für die Zukunft.
Das ist etwas, was ich in der Ausbildung bei meinen Studierenden versuche, natürlich auch hineinzubringen. Einerseits über, dass sie selbst eine sogenannte Eingangsuntersuchung machen müssen, die Bachelor, dass die Masterstudierenden machen mit ihnen so einen Sporttest mit Koordinationstraining und alles Mögliche. Und wir machen das seit 20 Jahren im ersten Semester. Das heißt, ich habe eine Generation Daten und es ist erschreckend, leider. Ja? Obwohl das jetzt eine Gruppe ist, die bewusst etwas mit Gesundheitsmanagement studiert. Das heißt, da ist sehr viel Eigeninteresse da am eigenen Körper, an der Gesundheit. Wenn du die Daten siehst, in der Koordination, in der Geschicklichkeit, in der Ausdauer, alles ist hinuntergegangen, aber signifikant hinuntergegangen. Wir sehen es dann auch bei ganz einfachen Tests über eine kleine Hürde springen, die der Körpergröße angepasst ist. Da geht es um 30, 40 Zentimeter nicht mehr, springen nicht mehr drüber. machen sie nicht mehr, sie haben Angst, sie können keinen Purzelbaum mehr. Es ist wirklich erschreckend. Dabei sind es aber noch Jugendliche oder im Erstsemestrige, die sich für das Thema interessieren. Ja? Und wir versuchen dann im Laufe des Studiums, natürlich werden sie sensibilisiert und wir bringen ihnen so gut es geht Public Health, Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitskompetenz bei und hoffen, dass sie das mit sich, für sich mit weitertragen natürlich, aber auch verbreiten in ihrem Job, in ihrem Beruf, in ihrer Familie. Ja. Also es sind für mich schon Multiplikatoren dann der Gesundheitskompetenz hoffentlich. Ja. Und darum finde ich den Ausbildungsaspekt jetzt für alle Gesundheitsberufe extrem wichtig. Also nicht nur die klassischen, sondern eben auch solche, wo ich dann vielleicht im Gesundheitsmanagement oder den ähnlichen Dingen arbeite.
Also ich glaube, ich könnte mit euch jetzt noch sehr viel länger weiterquatschen. Es gäbe extrem viel an Themen, die wir da noch reinpacken könnten. Ich würde trotzdem langsam zum Schluss kommen und ich hätte zum Abschluss jetzt an euch beide noch drei schnelle Fragen. Ich starte vielleicht gleich mit dir, Eva. Stichwort ganzheitliche Gesundheit und auch gendergerechte Gesundheit. Welche Lehrveranstaltung oder auch Zusatzausbildung würdest du denn sofort anbieten, wenn du die Ressourcen dafür zur Verfügung hättest?
Ich würde allein, wenn ich mein Curriculum so verändern dürfte, wie ich wollte, also wenn ich Geld hätte, dann würde ich sofort eine eigene Vorlesung für Gendermedizin oder Gendergesundheitsaspekte dort hineintun und auch für Gesundheitskompetenz und vor allem für mentale Gesundheit. Also ich würde die Curricula diverser Berufe gerne in diese Richtung verändern.
Bernd, welchen Bereich oder welchen Aspekt aus dem Regenbogenmodell würdest du denn im Gesundheitsbereich gerne ausbauen oder erweitern, wenn du könntest?
Wenn ich könnte, tatsächlich ist es die Gesundheitskompetenz der Personen. Ja, also wir haben einen kleinen Verein gegründet, der heißt Zukunft Gesundheitskompetenz, wo wir versuchen, auf Laienebene diese Kompetenz zu vermitteln. Ja. Und der mündige, wissende Nicht-Patient oder Patient ist für mich die Zukunft dahingehend. Das ist eine Herausforderung für die Medizin, das ist keine Frage. Aber ich würde gerne mündige, gesunde und mündige Patienten haben. Ja. Neben mir da auf der Ordination hängt, das sieht jeder, der bei mir sitzt, die drei Fragen für meine Gesundheit. Was habe ich, was kann ich tun und warum soll ich es tun? Ja, das sind Fragen publiziert vom österreichischen Blatt von Gesundheitskompetenz. Und nur wenn die Leute wissen, warum sie was tun sollen, werden sie dabei sein. Ja, und das wäre mein Bestreben in dem Regenbogenmodell, ja, und das auf einfacher Ebene. Also Gesundheit hat was mit Bildung zu tun, Bildung hat was mit Einkommen zu tun, ja, also das ist ganz einfach oder muss auch einfach vermittelt werden. Wir sind ganz oben in unserer Wissens- und Bedürfnispyramide, aber Gesundheit und Krankheit spielt sich oft in anderen sozialen Schichten ab und dorthin zu kommen, dass sich auch die einfache Frau und der einfache Mann von der Straße fragen trauen, warum ich was tun soll und was kann ich tun. Ich glaube nicht, dass Gesundheit sonderlich teuer sein muss, aber die Leute sollen wissen, warum sie etwas tun.
Und meine abschließende Frage an euch beide. Wenn wir gendergerechte Gesundheit jetzt ganzheitlich uns anschauen, wie sieht denn eurer Meinung nach da eine moderne Gesundheitsversorgung in Zukunft aus?
Ja, ich denke, wenn man wirklich tatsächlich Gender-Aspekte beachten wollte in all diesen unterschiedlichen Medizin- und Gesundheitsbereichen, müssen erstens wieder die Menschen dafür ausgebildet werden, die diesen Berufen sind, dass es eben Gender-Aspekte gibt. Weil nur dann, wenn sie das Wissen haben oder auch Fortbildungen, dann können sie darauf eingehen. Ansonsten, wenn das Wissen gar nicht da ist, über die unterschiedlichen Dinge, die im Bereich Gender oder Erkrankungen oder wie auch immer, mit diesen Aspekten, die es bekannt sind, arbeite ich auch nicht damit. Ja. Also da bin ich wieder bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung eigentlich.
Ja, kann ich nur unterstützen und erweitern um Interdisziplinarität. Ja, also nicht in seiner eigenen beruflichen Blase zu sein, sondern auch da hier im Team arbeiten mit anderen Fachgruppen, ja, die andere Aspekte auch einbringen. Das geht jetzt von Diätologinnen über Physiotherapeutinnen, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Mediziner gehören schon auch dazu, das glaube ich schon auch. Aber da du hier nicht die Lösung für alles glauben finden zu müssen, sondern durchaus auch Kompetenz abgeben und im Gesamtbild dann eine runde Geschichte gemeinsam mit den Patienten oder eben noch nicht Patienten entwickeln zu können.
Ja, das hört sich nach sehr guten Aspekten an und ich hoffe, dass alle ZuhörerInnen vielleicht sich da auch ein Stück etwas mitnehmen können. Liebe Eva, lieber Bernd, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und natürlich auch für euer Tun und für eure Arbeit.
Vielen Dank für die Einladung. War wirklich toll. Mich total gefreut, dass wir uns auch so jetzt getroffen haben mit der Bernd auf dieser Ebene. Und danke für das angenehme Interview.
Danke auf meiner Seite für die Einladung und schön, dich gesehen zu haben, Eva. Und danke, Tanja, für das tolle Interview. Vielen Dank.